systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 8. Juli 2026. Willkommen zur 304. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und heute wird es um grünen Stahl gehen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Christina Schildmann.
Hallo Marco.
Du bist Leiterin der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung und wir haben dabei Patrick Kaczmarczyk. Grüße dich.
Hallo.
Du bist Ökonom am von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Kompetenzzentrum für Transformationsforschung der Universität Mannheim. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut, Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts, derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Am 12.06. diesen Jahres, das ist jetzt knapp einen Monat her, sind rund oder mehr als 1700 Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter aus über 40 Betrieben nach Berlin gereist, um bei einer Protestaktion vor dem Wirtschaftsministerium die Politik direkt zu adressieren. Und ich hätte ja auch einiges an Katharina Reiche zu formulieren, aber Christina, worum ging es denn den Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeitern?
Denen ging es um Stahl, ha, ja, logisch. Stahl ist Zukunft, das war der Schlachtruf. Und sie wollten die Politik nochmal auf ihre wirklich heikle Lage im Stahl aufmerksam machen. Also zu Protokoll geben, dass die Energiepreise weiterhin zu hoch sind, dass ihnen in den Konzernen weiterhin Planungssicherheit fehlt, dass sie sich nicht ausreichend vor Dumpingstahl aus dem Ausland geschützt fühlen. Und sie wollten auch das ganze Thema Buy European nochmal hochziehen, nochmal verstärken. Das heißt, dass öffentliche Aufträge auch im Bereich Stahl stärker an europäische Wertschöpfung und an klimafreundliche Produktion gebunden werden. Und was sie auch wollten, war die Bundesregierung erinnern an ihre Versprechen vom Stahlgipfel im Kanzleramt im November. Da hatte Friedrich Merz ein ganz klares Bekenntnis zum deutschen grünen Stahl abgegeben und ist vor die Presse getreten und hat gesagt, im Ergebnis sei die Diskussion mit den StahlvertreterInnen völlig übereinstimmend gewesen, einschließlich der Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Und er hat gesagt, es geht um das Schicksal einer Schlüsselindustrie und die Unternehmen seien in einer existenzbedrohenden Krise. Und er hat auch gesagt, die Maßnahmen, mit denen man auf diese Krise reagieren sollte, dazu gehörte auch eine Präferenzregel für heimische Produkte. Dazu kommen wir vielleicht noch bei European, wie gesagt. Nur ganz kurz noch. Bei der Kundgebung anwesend war jede Menge Politik, also Vertreterinnen und Vertreter von SPD, von Bündnis 90 Die Grünen, von der Linkspartei und aus Unternehmen und Betrieben. Wer nicht da war, waren Vertreterinnen der Union, inklusive Katharina Reiche, die du ja auch ein bisschen was fragen möchtest, Marco. Die kam auch als die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter vor dem Wirtschaft, die sind ja vom Brandenburger Tor zum Wirtschaftsministerium gegangen. Gut, ist jetzt nicht so weit. Sind da hingegangen, standen vor dem Wirtschaftsministerium. Wer nicht rauskam, war Katharina Reiche. Hätte sie ja machen können. Sie hätte ja sagen können, ich höre euch, aber war nicht.
Patrick, du und Tom Krebs sind bei einer Untersuchung für die Hans-Böckler-Stiftung der Frage nachgegangen, ob grüner Stahl in Deutschland wettbewerbsfähig ist. Und vielleicht können wir noch mal ganz kurz klären, was bei grünem Stahl nun anders ist als bei anderem Stahl. Aber unabhängig davon, diese Grundfrage impliziert ja schon, dass es nicht so ganz leicht ist mit dem grünen Stahl. Ne? Könnte man dann auch fragen, brauchen wir den überhaupt? Sollen das nicht andere machen, die das vielleicht günstiger können? Ist das eine Aufgabe für Deutschland? Was meinst du?
Ja, also das ist ja die Frage, die im Raum steht. Wir haben uns mit dieser größeren Frage in einer ersten Studie befasst, die kurz vor dem Stahlgipfel veröffentlicht wurde. Also das war so ein bisschen die, sagen wir mal, VWL, die Volkswirtschaftslehre, die Bedeutung von Stahl als wichtigem Grundstoff. Wir haben untersucht, was passieren würde, wenn es so einen globalen Stahlschock gäbe und wir in Deutschland keine Stahlimporte mehr beziehen könnten, beziehungsweise auch keinen Stahl mehr hier hergestellt werden würde, wie würden die nachgelagerten Wertschöpfungsketten beeinflusst werden? Und da hatten wir es mit kurzfristigen Ausfällen bei der Bruttowertschöpfung von bis zu 50 Milliarden Euro zu tun. Natürlich muss man auch mitdenken, dass da noch eine ganze andere Reihe an Folgen mit hinzukommen, wie jetzt beispielsweise die politischen Folgen von höherer Arbeitslosigkeit, von dem Verlust von gut bezahlten, tarifgebundenen Arbeitsplätzen. Wir sehen das in den USA, in diesem sogenannten Rust Belt, wo ja einstige Industrien eben einen Niedergang erlebt haben, der dort zu einer Radikalisierung beigetragen hat. In Großbritannien ist es vor allem der Norden, der stark deindustrialisiert wurde im Zuge der letzten Jahrzehnte. Und das hat zu hohen politischen Folgen dann letztendlich geführt, die weit über die regionalen, ich sag mal, Auswirkungen hinausgingen. Also wir denken an Trump, wir denken an Brexit, wo diese Regionen eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Von daher haben wir gesagt, sowohl aus ökonomischer als auch aus geopolitischer als auch aus demokratietheoretischer Sicht ist es absolut essentiell, den Stahl in Deutschland zu erhalten, zumal Deutschland ja auch bei weitem der größte Stahlproduzent in Europa ist. Ja, also wir haben mit einer historischen, momentan sind wir bei deutlich weniger unter der Marke, bei 34, 35 Millionen Tonnen pro Jahr, aber historisch waren wir immer so bei der Marke von 40 Millionen Tonnen, die jedes Jahr in Deutschland hergestellt wurden. Und ja, danach kommen erst Italien mit ungefähr der Hälfte dieses Volumens, Spanien, Frankreich, die weit dahinter dann nochmal abgeschlagen sind. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen die Stahlindustrie hier dicht und andere Länder in Europa oder so sollten das machen, selbst wenn wir es europäisch fördern wollten. Das wird einfach nicht passieren. Wir müssen gucken, dass wir die Stahlindustrie hier halten und dass wir sie natürlich transformieren, weil sie ist sehr, sehr CO2-intensiv. Wenn man da eben über die Kokskohle geht, die dann dabei gemischt wird im Hochofen, womit das Eisenerz dann reduziert wird und auf diese Weise zu Stahl wird, das verursacht sehr, sehr hohe Emissionen, also so im Durchschnitt ungefähr oder fast 2 Tonnen CO2 pro Tonne Rohstahl, die da hergestellt wird. Von daher wird es nicht gehen, dass man klimaneutral werden möchte, beziehungsweise seinen Beitrag zum Klimaschutz liefert und gleichzeitig auf diese konventionelle Art und Weise den Stahl hier in Deutschland und in Europa herstellen möchte. Also wir haben ja auch jetzt gerade in der Hitze der letzten Wochen erlebt, was der Klimawandel für reale wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. Und die Stahlindustrie wird da ein ganz wichtiger Baustein sein, dass wir langfristig in Deutschland Industrie halten, aber auch klimaneutral transformieren und wirtschaftlich erfolgreich sind. Und von daher ist unser Votum, wenn die richtigen, also das haben wir jetzt in der jetzigen Studie dann untersucht, unter gegebenen industriepolitischen Parametern, können wir gleich nochmal diskutieren, welche das waren, ist es absolut möglich, dass grüner Stahl in Deutschland wettbewerbsfähig hergestellt wird.
So, Christina, warum ist denn das dann so ein Problem? Also wenn ich jetzt Patrick zuhöre, würde ich ja sagen, mein Gott, ist doch völlig klar, dann lass uns das doch machen. Aber wo hakt es denn? Also ich meine, wenn Friedrich Merz im November letzten Jahres sagt, das ist alles gut, jetzt sind wir im Juli, ja, ist jetzt nicht so viel Engagement, ne?
Ja, es hakt an vielen Stellen, aber es ist nicht so, dass gar nichts passiert wäre. Es gibt ein paar durchaus positive Entwicklungen, reicht noch nicht ganz aus, dazu kommen wir vielleicht gleich. Aber ich will einmal beschreiben, warum diese Situation im Stahl gerade so absolut paradox ist und man davor steht und denkt, das kann doch eigentlich alles nicht sein. Also, was wir hier haben, ist, wir haben dieses Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaschutz. Das liegt auf dem Tisch. Für die Stahlindustrie ist das jetzt erstmal ein großer Hoffnungsschimmer, also im Grunde so ein Goldstreif am Horizont. Denn wenn man Infrastruktur ausbaut, dann braucht man ja Stahl für Brücken, für Schienen, für alles Mögliche. Also es ist erstmal Nachfrage wird angekurbelt. Das ist wichtig. Die Frage ist, ob das Sondervermögen ein Konjunkturprogramm für grünen Stahl aus Deutschland wird oder ob eben andere die Nachfrage bedienen, weil die billiger sind. Das ist das, worum es im Moment geht. Und dieser Weg zum grünen Stahl, du hast ja gefragt, Marco, warum ist das so schwierig? Der ist überhaupt kein Selbstläufer. Das Problem oder die Unsicherheit ist nicht technologischer Natur. Patrick hat ja gerade schon beschrieben, worum es da geht. Das ist ja relativ simpel. Wenn man Stahl produziert, nutzt man für dieses Reduzieren, du hast es gesagt, Patrick, irgendwann nicht mehr, wenn es gut läuft, Kohle, sondern grüner Wasserstoff. Und das Problem ist jetzt, das beschreiben André Küster-Simmitsch und Jannik Schönfeld, die haben auch eine Stahlstudie herausgegeben, jetzt gerade beschreiben das als Transformationsdilemma. Und das besteht aus mehreren Komponenten. Erstens, die Investitionskosten für die Umstellung auf diese grüne wasserstoffbasierte Produktion, die sind sehr, sehr hoch. Patrick, ihr habt das ja durchgerechnet. Kommst du ja wahrscheinlich auch gleich nochmal dazu. Und diese Kosten müsste man jetzt theoretisch als Stahlunternehmen aus den laufenden Umsätzen stemmen. Aber, und das ist zweitens, die wirtschaftliche Lage für diese Unternehmen ist im Moment sehr angespannt. Zum einen wegen der hohen Energiekosten und zum anderen wegen der schwächelnden Nachfrage und dem brutalen Wettbewerb auf den globalen Stahlmärkten. Und das führt dazu, und jetzt wechsle ich, Achtung, in BWLer-Sprache, der sogenannte freie Cashflow, also was man aus dem laufenden Geschäft noch übrig hat, kratzt oft, schreiben Küster-Simmitsch und Jannik, an der Nullgrenze oder fällt bereits negativ aus. Also die Unternehmen haben kein Geld, das aus dem laufenden Geschäft zu stemmen, diese Umrüstung. Und dann kommt drittens hinzu, das ist ein Wettlauf mit der Zeit, durch den EU-Emissionshandel, also dieser ETS 1, der im Grunde gut und richtig ist, aber dadurch steigen logischerweise, das liegt in der Natur der Dinge, die CO2-Kosten für die alten Öfen, die man aber gleichzeitig wegen der Nachfrageschwäche nicht ausgelastet bekommt. Also wirklich ein Dilemma. Und dann viertens, der grüne Wasserstoff, von dem ja immer die Rede ist, den man braucht, der ist noch nicht so verfügbar, wie das vorgesehen war und wie das nötig ist. Und zu allerletzt, selbst wenn man diesen Umbau hinkriegt, dann ist die Frage, wer bezahlt am Ende diesen grünen Stahl? Also wer nimmt den ab? Und da fehlen eben noch die Leitmärkte und auch da ist die Politik stark gefragt.
Vielleicht mal noch einen anderen Ansatz, Patrick. Wie weit sind denn die deutschen Stahlunternehmen in diesem gesamten Prozess, vor dem wir jetzt stehen? Wirklich noch ganz am Anfang, weil so klingt es gerade.
Ja, das kommt darauf an, über welche Unternehmen wir sprechen. Also mit zwei unterschiedlichen Arten Stahl herzustellen zu tun. Das kann man jetzt schematisch, ich sag jetzt mal vereinfacht darstellen. Der Übergang zwischen den beiden Methoden ist fließend. Das eine ist, was wir als Primärstahl bezeichnen. Das bedeutet, dass Eisenerz eben mit Kokskohle reduziert wird und so zu Stahl verarbeitet wird und dabei wird eben CO2 frei oder eben in der transformierten Route dann Eisenerzpellets, die dann mit Wasserstoff reduziert werden. Das ist die sogenannte Primärstahlherstellung. Auf der anderen Seite haben wir die Sekundärstahlherstellung. Das ist, wenn Stahlschrotte eingeschmolzen und auf diese Weise dann zu neuem Stahl verarbeitet werden. Stahl ist nahezu zu 100% recyclingfähig. Von daher kommt es da immer so ein bisschen auf die Qualität des Schrotts an, aber diese Sekundärroute, wenn man so möchte, die ist im Grunde ja schon morgen grün, wenn der Strom, der für die sogenannten Elektrolichtbogenöfen kommt, wo dann dieser Einschmelzprozess stattfindet von dem Stahlschrott, wenn der Strommix grün ist, dann haben wir es dort schon mit grüner Stahlproduktion zu tun. Das heißt, dort kann man eher von so einer passiven Transformation sprechen, wo es wirklich ja diese enormen Brocken gibt, die Christina jetzt auch gerade gut beschrieben hat. Das ist in der Primärstahlherstellung. Und da haben wir in Deutschland 5 große Standorte. Zum einen das Saarland, dann Duisburg, Bremen, Salzgitter und Eisenhüttenstadt. Und das Saarland und Salzgitter, wo jeweils auch die öffentliche Hand mit dran beteiligt ist in diesen Projekten, wo sie stark involviert ist, die sind schon sehr weit, was die Transformation betrifft. Also es ist auch ganz spannend, sich mal die Anlagen vor Ort anzugucken. Das ist wirklich ja wie so eine Operation am offenen Herzen. Da hat man da irgendwie noch so diese Hochöfen und mittlerweile stehen auch schon die Direktreduktionsanlagen und diese riesigen Türme, die dann dahin gebaut wurden. Also da sieht man, wie die Transformation passiert. In anderen Standorten hat sich deutlich weniger getan, bei ThyssenKrupp. Ja, es ist eine insgesamt sehr, sehr schwierige Lage. ArcelorMittal hat ja bekanntlich die Förderung von 1,3 Milliarden Euro ausgeschlagen. Aufgrund, offiziell zumindest lautet die Erklärung, dass man das hier mit den Unsicherheiten bei den Energiepreisen nicht machen kann. ArcelorMittal ist natürlich ein sehr großer, global agierender Konzern, die im Grunde ihre Produktion nach Gutdünken dann aussuchen können. Von daher ist es da wenig verwunderlich, dass sie bei den Unsicherheiten das Angebot der Förderung ausgeschlagen haben. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich wenig verwunderlich. Und die Probleme an den Standorten ist natürlich, dass der Hauptsitz des Konzerns im Ausland liegt und in Deutschland da nur begrenzte Entscheidungen getroffen werden können. Und wir sehen es, dass in Salzgitter und im Saarland die Transformation deutlich weiter vorangeschritten ist und in den anderen Standorten eben stark gebremst wird. Und das sieht man jetzt auch bei der Diskussion zum ETS, zum Emissionshandel, dass es die Stahlunternehmen sind, die jetzt nicht sofort den Weg der Transformation gegangen sind, sondern in Verzögern, Verlangsamen etc., die jetzt wirklich darauf pochen, dass der ETS aufgeweicht wird, um eben ja die Kostenvorteile, die man dann über die konventionelle Route hat, noch weiter ausspielen zu können. Wobei man da sagen muss, dass natürlich die CO2-Kosten nicht vernünftig mit abgebildet werden. Ich habe es eingangs noch mal kurz erwähnt. Es ist so, dass der Klimawandel reale wirtschaftliche Schäden verursacht. Und diese Schäden werden natürlich nicht von den Emittenten getragen ohne CO2-Preis. Das ist das, was die Ökonomen als Externalitäten bezeichnen. Also es verursacht Kosten, aber die tragen dann eben andere, nicht der Verursacher selbst. Und um diese Kosten zu internalisieren, gibt es den CO2-Preis. Wenn man jetzt natürlich überlegt, wie man die Stahlindustrie transformieren will, muss man mit diesem Thema möglichst pragmatisch umgehen. Also man darf auf der einen Seite nicht die Unternehmen bestrafen, die sich strikt an die, ich sag jetzt mal, Weisungen oder Richtlinien der Politik gehalten haben. Stichwort Saarland und Salzgitter, die dürfen nicht bestraft werden, dass sie investiert haben. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass wir die Beschäftigung und Produktion an den anderen Standorten halten wollen. Und da müssen wir dann beim Emissionshandel auch entsprechend was tun. Also man könnte beispielsweise sagen, man kann das so ein bisschen verlangsamen, aber nur gegen die Zusage zu Investitionen, dass diese auch kommen. Und auf der anderen Seite könnte man dann den Standorten in Salzgitter und im Saarland finanzielle Erleichterungen bieten, sodass es dann, dass es dann ausgeglichen wird. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir uns befinden. Es ist durchweg gemixt, aber wir sehen dort, wo die öffentliche Hand einen stärkeren Einfluss ausüben konnte, dort klappt das mit der Transformation deutlich besser als an den rein privatwirtschaftlichen Standorten.
Tom Krebs und du haben jetzt das sich mal angeschaut, ob ja und durchgerechnet kann man sagen, ob grüner Stahl sich in Deutschland lohnen würde, also das durchzusetzen. Und ich glaube, die Frage ist dann eher, unter welchen Bedingungen er sich lohnen würde, ne? Also was habt ihr denn da rausgefunden?
Genau, also wir haben uns angeschaut, was wäre, wenn wir richtige industriepolitische Parameter setzen würden. Das bedeutet ein garantierter Strompreis von 50 Euro die Megawattstunde für tarifgebundene Unternehmen. Für nicht tarifgebundene Unternehmen würden wir den bei 60 Euro festlegen, sodass die Unternehmen da eine wirkliche Berechnungsgrundlage haben. Die Idee da ist natürlich, dass man die Unsicherheiten, die man jetzt mit der politisch gewollten richtigen Transformation erzeugt, dass man die dann eben rausnimmt. Und wenn die Politik am Ende die Hausaufgaben macht, dann dürften das ungefähr ohnehin die langfristigen Stromkosten hier sein. Von daher handelt es sich hier wirklich um eine Brücke, die wir dann eben bei 50 Euro angesetzt haben, da der Strompreis generell auch einen sehr hohen Anteil der Wasserstoffproduktion ausmacht. Also teilweise werden bis zu 76% der laufenden Kosten bei der Elektrolyse, bei der Herstellung von Wasserstoff sind ja einfach nur die Stromkosten. Von daher haben wir gesagt, gut, wenn wir schon einen Industriestrompreis haben, dann können wir dasselbe auch beim Wasserstoffpreis machen. Den haben wir für tarifgebundene Unternehmen auf 120 Euro die Megawattstunde gesetzt bis 2035 und 140 Euro für nicht tarifgebundene Unternehmen. Und damit hätten wir im Grunde ja den Bereich der Energiepreise schon abgedeckt. Es bräuchte eine Investitionsförderung ungefähr in dem Maße, was wir jetzt auch schon in den letzten 1-2 Jahren gesehen haben, also mit 50% der Investitionskosten. Das muss einfach der Staat bezuschussen. Und dann haben wir noch als flankierende weitere Maßnahmen eben vorausgesetzt, dass die Nachfrage stimuliert wird. Das bedeutet, staatliche Aufträge an inländische Produzenten sollten bevorzugt werden. Also diese Local Content Regel natürlich dann auf europäischer Ebene. Der Grenzausgleichsmechanismus CBAM muss vernünftig funktionieren. Da hat die Europäische Kommission ja aber auch, ja, ich sag mal, bedeutende Schritte nach vorne gemacht. Das ist natürlich ein neues Instrument. Von daher wird es auch da wahrscheinlich immer wieder Anpassungsschwierigkeiten geben, die man dann korrigieren muss. Und ich würde noch dazu sagen, dass es auch, ja, ich sag jetzt mal von der konjunkturellen Seite her, dass da einfach mehr passieren muss, weil gerade der Staat, der ist für 20-30% in den Industriestaaten für die Stahlnachfrage verantwortlich. Ja, Christine hat das auch erwähnt, Infrastrukturprojekte, bei uns kommt jetzt noch die Aufrüstung hinzu und so weiter. Also der Staat hat da schon einen sehr großen Hebel und Stahl ist ein Grundstoff für viele weitere andere Industrieprodukte, die dann noch folgen. Und von daher ist es so, wenn es der Wirtschaft, wenn es der Industrie schlecht geht, und das geht ja seit mehreren Jahren schlecht, der Stahlindustrie schlecht. Also wir haben wirklich mit die niedrigste Auslastung in den Werken, mit dem niedrigsten Auftragseingang seit 30 Jahren. Also das zeigt einfach die Dringlichkeit dieser Problematik. Das bedeutet auch, von konjunktureller Seite her muss es da mehr Impulse geben. Und als letzten Schritt haben wir auch noch gesagt, wenn es so ist, dass die Tür aufgemacht wird und die Stahlunternehmen nicht durchgehen wollen, wie beispielsweise jetzt bei ArcelorMittal, wo dann gesagt wird, hier, wenn ihr jetzt transformiert, gibt es 1,3 Milliarden Zuschüsse und das Unternehmen sagt nein, dann müssen wir auch über öffentliche Beteiligungen nachdenken, weil Stahl ist ein strategisch wichtiger Sektor und das können wir dann nicht einfach der Privatwirtschaft überlassen. Wenn sie die Rahmenbedingungen vorliegen hat und trotzdem nicht investieren möchte, dann ja, muss man da eben über öffentliche Beteiligung gegensteuern. Und ich habe es auch vorhin erwähnt, dort, wo das geschehen ist, ist die Transformation schon deutlich weiter. Also das waren die industriepolitischen Rahmenbedingungen, die wir uns da angeschaut haben. Und dann sind wir auf einen Durchschnittspreis gekommen von 590 Euro die Tonne. Alles zusammen, um mal so ein Verhältnis zu setzen, also so Flachstahlprodukte, die über die Primärstahlproduktionsroute hergestellt werden, Die beliefen sich auf ungefähr 640 Euro pro Tonne in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt. Es kommen noch einige Schritte hinzu, aber wir sehen im Großen und Ganzen ist das natürlich ein Kostenbereich, wo man mit den Parametern vernünftig zurechtkommen würde. Und deswegen war unser Votum dann auch klar, die Politik soll ihre Hausaufgaben machen und dann lohnt es sich, hier in die Stahlproduktion zu investieren.
Ich finde ja alle Maßnahmen aus diesem Masterplan Grünen Stahl gut, aber ich habe 2 Lieblingsmaßnahmen und zwar diese Kombination bei euch, der Industriestrompreis und der Industriewasserstoffpreis, die baut ihr ja so, dass ihr sagt, okay, es gibt diesen geförderten Strompreis und der Strom wird nochmal billiger für diejenigen Unternehmen, die Tarifbindung haben. Also das finde ich einen starken und guten Anreiz für mehr Tarifbindung. Und ich hätte noch einen zusätzlichen Vorschlag. Man könnte sagen, dass diese 10-Euro-Reduktion pro Megawattstunde, die ihr da vorseht, dass man die nur bei Tarifbindung und Montanbestimmung bekommt. Die gilt zwar im Stahl ja generell, aber da wäre es schön, wenn es auch so bliebe. Und das würde ich euch noch als zusätzliche Maßnahme mit antragen wollen. Und ich wollte eins ergänzen, Patrick, du hast ja gesagt, was es schon gibt. Du hast CBAM erwähnt. Und ich wollte noch dazu ergänzen, dass es noch ein zweites Instrument gibt, was auch schon da ist und was jetzt gerade nachgebessert worden ist und worüber sich die Stahlindustrie auch freut, weil es hilft. Und das sind diese Safeguards, also dieses Schutzschild gegen Stahl aus Drittstaaten zu Dumpingpreisen, das ja antworten soll oder eben auch antwortet auf das Problem dieser globalen Überkapazitäten. Und das funktioniert so, dass Kontingente für Stahlimporte festgelegt werden, also nur eine bestimmte Menge Stahl darf rein und der Rest darf auch rein, aber wird eben mit hohen Zöllen belegt. Und das wurde jetzt gerade nochmal nachgeschärft. Also dieses Kontingent für zollfreie Stahlimporte wurde halbiert. Und wer mehr importiert, als eben in diesem Kontingent vorgesehen ist, der zahlt künftig 50% Zoll. Das ist auch nochmal höher. Also diese Safeguards, die wurden nachgeschärft. Und das hilft. Das hilft allerdings jetzt nur, um die Stahlproduktion in Europa zu schützen, aber nicht dabei, neue Märkte zu erschließen. Also deswegen ist das nur eine Seite der Medaille und dieser Masterplan Grüner Stahl von euch, Patrick, ist da auf jeden Fall eine ganz wichtige Ergänzung.
Ja, ich glaube, weltweit ist Stahl ja ohnehin recht stark dem Einfluss von Regierungen unterlegen, ne? Also so wie ihr jetzt das Bild gezeichnet habt, geht es ja tatsächlich erstmal darum, überhaupt die Industrie am Leben zu erhalten in Europa und in Deutschland.
Absolut. Und das würde ich auch nochmal betonen wollen. Nicht nur bei Patrick, du hast ja diese 2 Routen beschrieben, also die Primärroute und die Sekundärroute. Und diese Sekundärroute, der Elektrostahl, so nennt man die ja, das sind 30% der Produktion, die man im Grunde per Knopfdruck grün machen kann, sobald der grüne Strom da ist. Die sind ja wichtig und die zu erhalten wäre absolut zentral. Aber die sind ja durch die hohen Strompreise ebenso bedroht. Und deswegen, also Schutz dieser bestehenden Unternehmen ist gerade im Moment wichtig, damit die eben dieses Tal des Todes, in dem die sich im Moment befinden, damit die das überstehen.
Also diese Local Content Rules, also dieses Buy European, Buy Deutsch, das ist ja eigentlich etwas, was man schon längst hätte einführen können, auch im eigenen Interesse, wenn man sagt, gut, wir müssen die Industrie ja eh irgendwo schützen und dann machen wir lieber ein paar Qualitätsregeln und gucken, dass wenn der Staat irgendwo eh schon Geld ausgibt, dass er dann auch eigene Unternehmen fördert damit.
Ja, und bestimmt zu welchen Bedingungen die auf dem eigenen Markt landen, absolut. Und das ist ja jetzt auch tatsächlich vorgesehen. Die Frage ist nur, wie es dann passiert. Der Rechtsrahmen, in dem das passiert, ist im Moment auf europäischer Ebene. Man kann es im Grunde nur europäisch machen. Und zwar im Rahmen des Industrial Accelerator Act. Darüber haben wir auch in einer früheren Folge schon mal gesprochen hier in diesem Podcast. Das ist ja dieser Entwurf, den die EU-Kommission im Frühjahr, das war im März, glaube ich, vorgestellt hat, dieses große industriepolitische Programm für die EU, das Schlüsselindustrien stärken soll. Und da sind diese Vorgaben, also diese Made-in-Europe-Vorgaben, Local Content Requirements drin, auf die du gerade hingewiesen hast, die bestimmen sollen, eben wo produziert wird. Und zwar sind die in zweierlei Hinsicht drin in diesem Industrial Accelerator Act. Einmal für die öffentliche Beschaffung, das hatte Patrick gerade auch schon erwähnt, und dann für Fördermaßnahmen wie zum Beispiel Prämien, also Prämien für E-Autos könnte man sich vorstellen, aber eben auch vorstellbar bei direkten Zuschüssen an Unternehmen. Und das ist erstmal gut, genauso wie du es gesagt hast, Marco, das macht total Sinn. Nur die aktuelle Planung hat gerade Lücken, deswegen würde ich ganz gern darauf hinweisen, dass man, wenn es so durchgeht im Trilog, wie das die Europäische Kommission vorgelegt hat, dann fehlt was. Und zwar fehlt der Stahl. Und das ist ein bisschen eine absurde Pointe. Also der Industrial Accelerator Act hat beim Local Content zwei Sorten von Lücken. Einmal, dass bei diesen Local Content Vorgaben alle Staaten ausgenommen sind in dem aktuellen Entwurf, mit denen die EU Handelsabkommen hat. Das sind viele und das ermöglicht den Ländern, die nicht ausgenommen sind, aber über die ausgenommenen Länder zu umgehen. Also könnte im Grunde chinesischer Stahl über Umwege dann doch wieder bei uns auf dem Markt landen. Das ist das eine und ich habe es gerade schon angedeutet, diese Local Content Requirements gelten nicht für Stahl. Stahl wird zwar in diesem Papier als strategisch relevanter Sektor eingestuft, aber eben nicht konsequent geschützt. Wir haben zwar für Stahl in öffentlichen Bau- und Infrastrukturprojekten wird vorgesehen eine Quote für CO2-armen Stahl. Das ist schon mal gut, also das ist absolut richtig. Aber es gibt für andere Branchen auch so eine Quote und die sind immer mit Local-Content-Vorgaben verbunden, aber im Stahl eben nicht. Das ist der Schönheitsfehler in diesen Local-Content-Bestimmungen im Industrial Accelerator Act. Deswegen hoffe ich, dass das im Rahmen des Trilogs noch ausgebügelt wird. Und da würde ich auch dann tatsächlich nochmal Friedrich Merz daran erinnern wollen, wenn er auf dem Stahlgipfel gesagt hat, wir brauchen Präferenzen für heimische Produkte, muss er eben auch durchziehen und gucken, dass die Regelung, die da jetzt geschaffen wird, das auch tatsächlich am Schluss hergibt.
So Patrick, vielleicht zum Schluss hin, wir haben jetzt einige Lücken besprochen, einige Probleme. Auf der anderen Seite haben wir die Indikation, dass die Politik auf alle Fälle einen Blick drauf hat, nur irgendwie etwas unvollständig in der Umsetzung. Was ist denn da so dein Gefühl, ob wir da noch in die richtige Richtung kommen oder ist das eher problematisch?
Ich sehe es eher schwierig. Also auf der einen Seite würden natürlich die Parameter, die wir zugrunde gelegt haben bei unserer Berechnung, verlangen, dass man industriepolitisch wirklich agiert. Ich meine, das ist weltweit mittlerweile der Standard. Das ist auch, wenn man sich das mal aus entwicklungspolitischer Perspektive anschaut, absolut gang und gäbe, dass Staaten in ihre industrielle Entwicklung intervenieren. Ja, ob das jetzt Großbritannien war in seinem Aufstieg zur Industriemacht, ob es dann die USA waren oder auch Deutschland. Also da war überall die sichtbare Hand des Staates mit dran und das scheinen wir irgendwie immer zu vergessen. Ja, also dann heißt es immer, in so einem gewissen Marktfundamentalismus, naja, wenn wir eben keine komparativen Vorteile hier haben, dann kann der Stahl einfach weggehen, ja, irgendwo anders kann er effizienter produziert werden, festgesetzte Strompreise, also da muss man natürlich auch sagen, das liegt jetzt nicht nur an der Bundesregierung, sondern zum erheblichen Teil auch an Brüssel, ja, das ist dann heißt, ein Industriestrompreis können wir machen, aber das geht dann nur für 3 Jahre und dann auch nur für 50% der verbrauchten Menge und dann gibt es dann auch diese und jene Bestimmung mit und am Ende ist es, wenn man Investitionen tätigt, die für einen Abschreibungszeitraum von 18 Jahren oder so relevant sind. Ja, das sind 3 Jahre, das ist nichts. Also da kann einfach in diesem institutionellen und ideellen Rahmen, in dem wir uns bewegen, nicht genug gemacht werden. Aber diese Skepsis, die merkt man, glaube ich, auf allen höheren Ebenen der Politik, dass man dann doch nicht so weit gehen möchte, um Preisgrenzen oder festgelegte Preise einzuführen. Und genau sowas bräuchten wir natürlich, wenn wir den Stahl hier halten wollen. Von daher, ja, auch bei den Förderungen muss man natürlich gucken, wie weit man da jetzt noch wird mitgehen. Ich meine, momentan liegt die Industrie ja ziemlich am Boden, sodass das irgendwie nicht so ein Thema zu sein scheint. Aber es wäre natürlich wichtig, dass man auch dort nicht anfängt zu kürzen. Ja, und auch da sehen wir natürlich bei den jetzigen Haushaltsentwürfen, dass da überall gekürzt wird. Und das Problem ist, wenn insgesamt gekürzt wird, wird die wirtschaftliche Misere verlängert. Und dann fehlen natürlich auch, wenn die Industrie weiterhin schwächelt und nur der Rüstungssektor boomt, dann fehlt es einfach an Nachfrage. Und entsprechend wird die Stahlindustrie da auch keine Abnehmer für ihre Produktionsvolumen oder für eine Auslastung ihrer Produktionskapazitäten finden. Das bezieht sich auf Deutschland, aber das kann man auch auf die europäische Ebene übertragen. Also von daher, man kann Local Content machen, man kann CBAM machen, man kann Safeguards machen, man kann alles machen, was man will, aber wenn man nicht an der Nachfrage schraubt, im Sinne von, dass man jetzt bei der Infrastruktur richtig reinklotzt und ja auch sonst dafür sorgt, dass sich die konjunkturelle Lage stabilisiert, also da arbeitet die Bundesregierung ja mit den Haushaltsentwürfen gerade so ein bisschen dagegen an, dann wird das schwierig, ja, und wir dürfen auch nicht überschätzen, also klar, Dumpingschutz, das schreiben wir ja auch in dem Papier, ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, dass hier Stahl produziert werden kann, weiterhin Stahl produziert werden wird. Aber auch da, Europa muss seine Hausaufgaben machen und seine eigene Wirtschaft aus, ich sage jetzt mal, europäischer Kraft heraus in Schwung bringen, weil 75% des Handels mit Stahl ist Binnenhandel. Ja, also der Handel mit Drittstaaten macht gerade mal ein Viertel des Handels aus. Und der ist verhältnismäßig auch noch konstant geblieben über die letzten Jahre hinweg. Von daher kann man über alles reden, man kann alles machen, aber die wirklichen Elefanten im Raum, die nicht adressiert werden, das sind die Energiepreise, da traut man sich nicht ganz ran. Und ja, die Nachfrage. Und solange es da kein entschiedenes Handeln gibt, was dann dagegen steuert, und in Deutschland war das vor allem jetzt irgendwie über die letzten Jahrzehnte der Export. Man hat sich daran gewöhnt, dass die Nachfrage aus dem Ausland kam. Das ist jetzt passé. Und wir sehen einfach, wenn dieses Standbein wegbricht, wie orientierungs- und planlos da plötzlich viele Politiker und aber auch viele Ökonomen und Journalisten sind, die dann irgendwie Wachstum herbeikürzen wollen oder so. Das ist ja völlig absurd. Und die Richtung, in die es geht, wird, glaube ich, die schwierige Lage in der Stahlindustrie eher verstetigen als verbessern.
Da können wir ja mit guter Laune hier aus der Folge gehen, ne?
Also ich bin ein Freund des Gramscian Pessimism of the Intellect and Optimism of the Will. Und man kann einfach die Lage, wie sie jetzt ist, glaube ich, nicht einfach nur irgendwie ja übersehen oder schönreden oder sagen, hier und da gibt es einen Hoffnungsschimmer oder so. Ja, wenn sie so ist, wie sie ist, also es tut mir leid, ich finde es schwierig, aber ich sehe es gerade halt nicht anders. Also vielleicht, was uns hoffnungsvoll stimmen könnte, wäre, dass die Politik früher oder später von der Realität ein- bzw. überholt wird und dann anfängt zu agieren. Und ja, also im Grunde ist das vielleicht dann der Hoffnungsschimmer, mit dem man starten kann, dass irgendwann, ich sage jetzt mal so, dieser ganze Marktfundamentalismus wirklich so von der Realität zersetzt wird, dass die Politik dann aufhört, diesen Prinzipien zu folgen, sondern einfach pragmatisch das tut, was richtig ist und was erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreiche Länder auch machen. Aber ja, bis dahin wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, aber vielleicht ist das ja mal ein Hoffnungsschimmer, mit dem man aufhören kann. Ja, mehr habe ich leider nicht zu bieten.
Okay, Patrick, das musst du auch nicht. Ja, weil ihr habt ja vorgelegt, ne? Ihr habt euer Maßnahmenpaket für grünen Stahl beschrieben. Ihr habt beschrieben, unter welchen Rahmenbedingungen grüner Stahl aus Deutschland wettbewerbsfähig sein kann. Das ist ja jetzt kein Programm der Unmöglichkeiten, sondern durchaus realisierbar. Und dann würde ich positiv enden mit: Wir überreichen das Paket der Politik und freuen uns, wenn es umgesetzt wird.
Gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch, Christina Schildmann und Patrick Kaczmarczyk.
Ich danke euch auch.
Danke für die Einladung.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar hoffnungsfrohe Gedanken habt, dann sendet sie uns gerne per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen können auch dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und keine der freudigen Folgen verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.